Josef von Arimathea kommt zu seiner Frau nach Hause. Du, ich habe unser Grab weggegeben an einen Fremden. Die Frau entsetzt: Wie kannst du das machen? Ein Grab in der Lage, das finden wir ja nie wieder. Josef sagt: Reg dich doch nicht so auf, ist doch bloß für 3 Tage. Wenn das immer so einfach wäre, wenn das immer so einfach wäre, mit dem daran zu glauben, was Gott verheißen hat, was er versprochen hat, wenn doch alle immer gleich wüssten, wie Josef von Arimathea, dass das nur für 3 Tage ist, dass Jesus bald auferstehen würde. Aber so sind wir Menschen nicht, auch nicht wir Christen. Und wir sehen das auch ein Stück weit in dem Text, der für heute Morgen vorgegeben ist, für die, die mitlesen wollen, Matthäus 28, 1 bis 10. Die Frauen gehen zum Grabe. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie ihr gesagt habt. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Was für eine Geschichte, was für eine Gefühlsbelastung für die Frauen, was für ein Gefühlskarussell machen sie an diesem Morgen durch. Versetzen wir uns mal in ihre Lage. Es ist noch ganz früh, es ist Morgendämmerung. Die Nacht ist noch nicht ganz vorüber. Der neue Tag ist nur an der gerade eben aufgehenden Sonne am Horizont zu erkennen. Es ist noch kalt. Auf dem Gesicht fühlt man aber schon die Wärme der ersten Sonnenstrahlen. Und in der Morgendämmerung machen sie sich auf den Weg, Maria von Magdala und eine andere Frau, die ebenfalls Maria heißt. Ihr Weg führt zu dem Grab, wo der Mann hingelegt wurde, auf den diese beiden Frauen und mit ihnen viele andere Menschen ihre ganze Hoffnung auf ein neues Leben gelegt hatten, Jesus von Nazareth. Diesem Mann sind sie gefolgt. Sie haben seine Worte gehört und sie als Worte des ewigen Lebens aufgenommen. Sie haben gesehen oder von anderen erfahren, wie er Tote zum Leben auferweckt hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er Geister ausgetrieben hat, wie er Hungrige satt gemacht hat. Sie können sich gut erinnern, dass er gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann geschieht das Unfassbare, das alle ihre Hoffnung auf einmal und auf tragische Weise platzen ließ. Jesus wurde festgenommen, in einem eiligen und ungerechten Prozess unschuldig zu Tode verurteilt und ist dann qualvoll am Kreuz gestorben. Sie sahen, wie der Mann, der Menschen zum Leben auferweckt hatte, leblos auf eine kalte Steinplatte in einem Felsengrab hingelegt wurde, eben das des Josef von Arimathea. Alles bricht zusammen. Blanke Verzweiflung. Warum lässt Gott das zu? Die klassische Frage, wenn wir meinen, etwas gehe ungerecht zu. Wie konnte das passieren, dürften sich die Frauen gefragt haben, während sie in der Morgendämmerung unterwegs waren. Und Wie geht's weiter ohne Jesus? Tiefste Trauer und Hoffnungslosigkeit begleiten diese Frauen auf dem Weg zum Grab. Das, was sie am Grab erwartete, das konnten sie allerdings nicht ahnen. Sie waren Augenzeugen des Todes Jesu gewesen. Nun werden sie die ersten Augenzeuginnen seiner Auferstehung. Wunderbare Zeichen geschehen da am Grab. Die Erde bebt. Der Engel erscheint. Der große Grabstein vor der Öffnung des Grabes wird fortgewälzt. Und die Soldaten, die da Wache stehen, sind vor Angst und Schrecken erstarrt wie tote Menschen. Und der, der tot war, liegt nicht mehr im Grab. Was haben die beiden Marien eigentlich da am Grab erwartet? Was wollten sie dort? Kommt und seht, sagt der Engel. Gott weiß, dass wir manchmal solche handfesten Beweise, möchte ich fast sagen, brauchen. Dass wir etwas brauchen, was wir anfassen können, was wir sehen können, damit wir es glauben. Beweise seines Handelns. Worte reichen oft nicht. Selig, die nicht sehen und doch glauben, heißt es zwar in der Bibel, aber so sind wir eben auch nicht immer. Vom Engel hören die Frauen dann die Osterbotschaft. Fürchtet euch nicht. Was haben die beiden Marien dort am Grab erwartet? Was wollten sie dort? Wahrscheinlich wollten sie von Jesus Abschied nehmen. Wahrscheinlich war es ein Stück Trauerarbeit wegen des Verlustes eines lieben Menschen. Dazu zählte vielleicht auch, dass sie ein paar jüdische Bestattungsriten ausführen wollten, ihm eine letzte Ehre erweisen wollten. Aber, wie schon so oft, und das wird in unserem Text immer wieder kommen, wieder einmal ist bei Jesus alles ganz anders, als sie erwartet hatten. Ihre Erwartungen wurden auf höchst wunderbare Weise enttäuscht. Jesus liegt nicht mehr im Grab, er ist auferstanden. Ja, so ist Gott. Ich glaube, viele von uns können das auch bezeugen. Er handelt anders, er überrascht wunderbar, wenn wir manchmal voller Not, voller Trauer zu ihm kommen, so wie diese beiden Marien. Gott ist wunderbar und tröstet oft ganz anders, als wir es erwarten. Klar, wir wissen im Kopf, Gott ist allmächtig. Alles traue ich ihm zu. Aber wie gehe ich im Alltag wirklich damit um, mit mir selbst? Dieses vertrauensvolle Gott, von Gott her alles erwarten. Dieses Selbstverständliche, dass auch solche Wunder eintreten könnten. Immerhin, alltäglich ist ja die Auferstehungshandlung auch in der Bibel nicht. Und von daher ist es, denke ich, auch wieder keine Überraschung, dass wir so als Menschen reagieren. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann hört das Ganze damit aber noch nicht auf. Der Engel gibt ihnen eine Aufgabe. Und das überrascht mich schon auch wieder. Ich denke, die beiden Frauen hatten eigentlich genug mit sich selbst zu tun in diesem Moment, mit ihren Gefühlen, mit ihren Regungen, die sie hatten. Und jetzt geht es schon weiter. Noch gar nicht wirklich verdaut und schon kriegen sie den Auftrag, so jetzt auf nach Galiläa, sagt den Jüngern, dort wird Jesus vor ihnen hergehen und dort werden sie ihn sehen. Direkt ein Auftrag. Und falls die Frauen noch irgendwelche Zweifel gehabt hätten, ob das alles wirklich sei, was da geschehen ist, dann wären diese Zweifel durch eine ganz besondere Begegnung ein für alle Mal weg gewesen. Der Auferstandene selbst geht den beiden Frauen entgegen und zeigt sich ihnen. In unserem Bericht hier wird nicht mal davon geredet, dass sie ihn nicht erkennen. In einem anderen Bericht ist es so. Aber hier in unserem Bericht gibt es gar keine Frage. Da ist Jesus, der ihnen begegnet. Nicht mehr im Grab, lebendig vor ihnen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte in so einem Moment. Es hat sowas von unwirklich, von es kann doch gar nicht sein. Ist das ein Traum? Alles ist auf einmal anders. Alles ist gut. Verzweiflung, Not, Trauer, Hoffnungslosigkeit, alles wie weggeblasen. Da ist nur noch Freude in ihnen. Ihr Meister ist wieder da. Voller Furcht und Freude fallen sie vor ihm nieder und umarmen seine Füße. Wie gerne würden sie da bleiben am Fuß ihres geliebten Jesus. Und schon wieder ist alles bei Jesus ganz anders. Es ist sicher wunderbar, einfach nur in der Gegenwart Jesu zu verweilen. Es ist so toll für die Jünger Jesu, einfach nur da zu sitzen auf dem Schoß des Papa, wie es mal einer hier bei uns in der Gemeinde uns beigebracht hat. Es ist toll, alles zu vergessen und nur an den Füßen Jesu zu liegen. Aber das ist nicht unser Auftrag. Und das ist auch nicht der Auftrag der beiden Frauen, die da waren. Der Augenblick, den sie da jetzt erleben, der muss genügen. Und dann geht's schon weiter. Sie müssen ihn loslassen und fortgehen. Denn sie bekommen von dem Auferstandenen dieselbe Aufgabe, die sie bereits von dem Engel erhalten haben. Geht hin und verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Und dann gehen sie fort. Aber sie gehen ganz anders fort, als sie gekommen sind. Aus einer Nacht voller Trauer und Hoffnungslosigkeit gehen sie in einen Tag voller Freude und Hoffnung. Aus einem Leben ohne Sinn gehen sie jetzt in ein Leben mit einer Aufgabe und damit mit einer Zukunft. Sie dürfen teilhaben an einer weltgeschichtlichen, ungemein bedeutsamen Geschichte, die da passiert ist. Das Handeln Gottes verändert alles. Was für ein Segen und was für ein Privileg für diese beiden Frauen. Sie sind die ersten Zeuginnen einer neuen anbrechenden Zeit, nämlich der Zeit, in der der letzte Feind des Menschen, wie wir es vorhin gesungen haben, der Tod in und durch die Auferstehung Jesu besiegt wurde. Seine Auferstehung ist wie die aufgehende Sonne. Sie bringt Wärme und Licht in die dunkle und kalte Nacht dieser Welt. Jesu Auferstehung bringt Freude und Hoffnung in eine Welt voll Trauer, Leid und Hoffnungslosigkeit. Und seine Jünger, Männer und Frauen dürfen daran teilhaben an diesem Wunder. Halleluja. Wie erleben wir diesen Ostermorgen? Als Kinder Gottes dürfen wir teilhaben an dem anbrechenden Reich Gottes. Auch wir sind in der Morgendämmerung eines neu anbrechenden Tages. Das kommt uns vielleicht manchmal nicht so vor, weil wir so in der Routine stehen. Aber wenn wir das mal von ganz weit weg betrachten, was wir so, in welcher Zeit wir sind, dann ist das so. Am Horizont sehen wir schon die ersten Strahlen der Sonne. Jesus wird einmal wiederkommen. Im Gesicht fühlen wir bereits die Wärme der aufgehenden Strahlen der Sonne. Und es ist noch nicht ganz hell. Es ist noch kalt. Wir können noch nicht alles klar und deutlich sehen. Wir müssen noch eine warme Jacke anziehen. Die Dunkelheit und die Kälte der Nacht sind noch nicht ganz vorüber. Es gibt sehr viele Menschen, die nicht an die Auferstehung des Christus von den Toten glauben. Manche sagen, sie können solche übernatürlichen Geschehen einfach nicht akzeptieren. Für sie ist das, was die Bibel dazu berichtet und worüber wir heute Morgen nachdenken, einfach völliger Unsinn. Und es gibt andere Menschen, die, so wie ich oder sicher sehr viele von uns heute Morgen hier, glauben können, nur die Auferstehung Jesu gibt unserem Leben wirklich Sinn. Nur sein Sieg über Sünde, Tod und Teufel kann uns wieder in die von seit der Schöpfung her angestammte Verhältnis zu Gott bringen. Da, wo wir eigentlich hingehören, in die Verbindung mit Gott, uns wieder heil machen, zu Teilhaber am Reiche Gottes machen. Aber anders als Jesus sind wir noch nicht auferstanden zu ewigem Leben. Wir erfahren noch tagtäglich die Dunkelheit und die Kälte in uns selbst und um uns herum. Die Macht des Bösen und des Todes schlägt um sich und tobt wie ein wildes Tier in dieser Welt. Das Leiden in dieser Welt ist unermesslich und unvorstellbar. Wir brauchen nur in die Nachrichten zu gucken. Aber auch wir bleiben nicht von ihr verschont. Krankheit und Tod sind schmerzvolle Erfahrungen auch im Leben der Kinder Gottes. Und so leben wir eben als Kinder Gottes zwischen diesen Zeiten. Wir sind schon erlöst und Erben des ewigen Lebens, aber wir sind auch noch Sünder und leiden unter unserer Vergänglichkeit. Wir wissen aber, so sicher wie der Tag nach der Nacht kommt, so sicher ist auch unsere Auferstehung zu einem neuen Leben, wo der Tod keine Macht mehr haben wird. Wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und wir bekennen mit dem Apostel Paulus: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Gewissheit unserer eigenen Auferstehung ist aber eine Gewissheit des Glaubens, nicht des Sehens. Wir glauben, dass das Zeugnis der Frauen und Männer, die Jesus wieder lebendig gesehen haben, wahr ist. Mehr als ihr Zeugnis haben wir nicht. Wir verlassen uns auf ihr Wort. Darauf setzen wir unser Vertrauen. Wir sind aber dabei auf den Heiligen Geist angewiesen. So wie er damals die ersten Zeugen der Auferstehung in die Wahrheit geführt hat, so führt er auch uns in die Wahrheit und bestätigt das Zeugnis der Schrift in unserem Herzen. Und das, was wir im Glauben erleben, ist, Wunder sind möglich. Ich denke an Daniel Thun, der hier über diese Frage eine sehr komplizierte, lange Predigt gehalten hat. Ich fand eigentlich, die Auflösung dieser Frage ist für Christen viel, viel einfacher. Wir wissen es, weil wir es erlebt haben. Für den, der diese Wunder erlebt hat, braucht es eigentlich diesen philosophischen Nachweis nicht. Also für mich ist völlig klar, dass es Wunder gibt und ich könnte euch jetzt auf eine ganze Reihe ausführen. Mache ich vielleicht auch noch. Und so wandern wir zwischen den Zeiten. In der Morgendämmerung eines anbrechenden Tages sind wir unterwegs. Gläubige Menschen erfahren beides, Leid, aber auch Freude, Verlust, aber auch Gewinn, Verzweiflung, aber auch Hoffnung, Angst, aber auch Zuversicht. Und glauben können wir dennoch nur durch die Gnade Gottes. Seine Gnade ist das Geschenk der Erlösung von Sünde, Tod und Teufel und mit ihm die Auferstehung. Das ist das, was wir glauben dürfen zu unserem Heil. Seine Füße umklammern wie die Frauen, dabei soll es allerdings auch nicht bleiben. Vielleicht doch noch mal ein Wort zu diesen Wundern, kleinen Rückschritt. Wunder kann man auf zweierlei Art und Weise verstehen. Das eine sind die Wunder, die nicht wirklich übernatürlich sind. Ich sag mal was, wenn ich mit dem Auto fahre und es kommt auf einmal so ein Impuls über mich, fahr mal ganz vorsichtig. Und ich mache das und auf einmal rauscht einer vor mir darüber. Dann ist das eigentlich kein Wunder im Sinne von, es ist übernatürlich. Nur, dass es gerade in dem Augenblick so gekommen ist, das begreife ich als Wunder und dass Gott mich bewahrt hat. Das ist die eine Seite. Das sind sicher Wunder. Die andere Sache, ein Beispiel, was ich sehr gerne erzähle, wir waren in Bremen vor vielen, vielen Jahren auf einem Kongress. Der ging ziemlich charismatisch zu und da gab es auch Zungengebet, Zungenreden im Plenum. Und danach gab es dann eine Gruppensitzung, wo wir eigentlich gearbeitet haben. Und da sagt einer neben mir, heute in dem Plenum, als wir da zusammensaßen, saß neben mir einer und hat auf Tschechisch gebetet. Da sagt der Dritte, das war ich, der neben dir saß und der da gebetet hat, aber ich kann kein Tschechisch. Das ist übernatürlich so etwas. Da hat jemand in einer für ihn völlig unbekannten Sprache, und Tschechisch ist nicht ganz einfach, denke ich, in einer für ihn völlig unbekannten Sprache geredet und ein anderer hat es verstanden, Wort für Wort. Sowas gibt es. Und wie will man das erklären? Außer über Übernatürliches. Und ich denke mal, wenn wir mit offenen Augen und offenem Herzen durch unser Leben gehen, werden wir solche Wunder immer wieder sehen. Und die Auferstehung Jesu, natürlich ist das auch ein Wunder, ein Übernatürliches. Er war tot. Dafür gibt es ja diesen Hinweis mit dem Spieß am Kreuz, dass da nur noch Wasser rausläuft. Also diese Scheintodbehauptung, die ja dann manche vorschieben, kann gar nicht sein aus dem Grunde. Er war wirklich tot und ist auferweckt worden vom Vater. Ein Wunder. Ja, glauben, wie gesagt, können wir dennoch nur durch die Gnade Gottes. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus uns. Er hat uns dazu berufen, sein Licht durch unser Zeugnis und durch Taten der Nächstenliebe in die Welt hinauszutragen. Und so kann unsere Welt voller Leid und Tod durch uns das Licht und die Wärme des auferstandenen Christus spüren und erfahren. Geht nach Galiläa. Es geht nicht darum, die Füße Jesu zu umfassen. Darum geht es auch, aber nicht nur. Dabei darf es nicht bleiben. Es geht darum, dass wir auch gehen. Ich habe an dieser Stelle mich erinnert gefühlt, weil es mich selber so sehr traf, an ein Blatt, aus diesem Heft, was wir hier für die Missionszeit liegen hatten. Und ich gehe davon aus, dass ganz viele von euch das auch gelesen haben. Passionszeit. Aber ich lese es euch trotzdem nochmal vor, weil es hat mich getroffen und vielleicht trifft es euch auch. Eigentlich ist es doch ganz einfach. Bücher zu christlichen Themen, man könnte auch sagen Predigten über christliche Themen, so wie heute Morgen, füllen die Regale in meinem Zimmer. Das ist so. Was glaubt und tut ein Christ? Wieso, warum, wann, wie lange und wie intensiv? Immer wieder und zwischen den Buchdeckeln auch thematisiert, was nicht zu glauben ist oder zu tun ist. Der Staub auf den Büchern scheint sich manchmal auch auf meiner Seele ausgebreitet zu haben. Ach, ist das denn alles so komplex und kompliziert? Wie ein frischer Windstoß, der den Staub beiseite fegt, ist für mich der Satz Jesu, der mir einfällt. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Matthäus 7, Vers 12. Wenn dieser Windstoß kommt, dann bin ich nicht Anhänger einer Buchreligion und mache auch aus meinen Büchern keine Religion. Ich tue was. Ich mache den ersten Schritt. Ich behandle Leute so, wie ich von ihnen behandelt werden möchte. Ich helfe, ich tröste, ich bin freundlich. Ich vergebe, ich verschenke, ich rede wertschätzend. Ich bete, ich besuche, ich rechne nicht auf, ich verzeihe, ich liebe, ich spende, ich lächle, ich weine mit Weinenden, ich hoffe für Hoffnungslose, ich arbeite für Arbeitslose, ich öffne die Arme für Verschlossene, ich gebe Heimat den Heimatlosen. Eigentlich ist es doch ganz einfach. Jesus hat es vorgemacht. Und er hat mir diese goldene Regel gegeben. Die Ranger haben sie auch als Gesetz sozusagen. Und dann steht noch so ein schöner Satz drunter. Hören Sie jetzt gerne auf, diese Andacht zu lesen. Das waren schon genug Buchstaben. Legen Sie los. Ja, das, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist einfach, so einfach und schon so oft gehört. Was sollen wir tun? Was ist für uns dieser Weg nach Galiläa? Ich denke, das ist es. So einfach kann es sein. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Nacht des Todes geht vorüber. Der neue Tag des Lebens bricht an. Lasst uns immer wieder in der Morgendämmerung uns mit den Frauen auf den Weg machen. Auch wir trauern um die Leidende und die Tote dieser Welt. Wir wissen aber, die Zeit des Trauerns wird ein Ende haben, denn der Auferstandene, unser Herr Jesus Christus, kommt uns entgegen und geht uns voran. Amen.